2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp 2,5 Stunden vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spiel des Ausgabe des Millantons vor unserem Auswärtsspiel beim SC Paderborn 07. Das Spiel des 10. Spieltags der 2. Bundesliga findet am Samstagmittag, den 21.10. um 13 Uhr in der Home Deluxe Arena in Paderborn statt. Es spielen dabei der Tabellen-7. Gegen den Tabellenführer. Das sind wir. Das letzte Duell beider Mannschaften im März diesen Jahres fand ebenfalls in Paderborn statt und endete in einem 1:2 für uns durch den Doppelpack von Lukas Daschner. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir nun am Samstagmittag in und gegen Paderborn antreten, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. So, vor knapp 20 Jahren gab es das erste der 25 Duelle der beiden Teams in der zweiten Liga, Regionalliga Nord, sowie im DFB-Pokal. Und die Bilanz gegen den Paderborner ist nicht wirklich schlecht. Wir gewannen 8 dieser 25 Duelle, verloren 11 Mal und spielten 6 Mal unentschieden. Und die Auswärtsbilanz, erstaunlicherweise, ist ganz leicht positiv. Hier stehen 5 Siegen für uns, 4 Niederlagen und 3 Unentschieden gegenüber, also fast ausgeglichen. Mein Gast werdet ihr vielleicht schon aus ganz frühen Folgen von uns kennen und auch aus dem letzten Jahr, aber für alle anderen HörerInnen stellt er sich dennoch gerne kurz mit unseren Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zum SCP gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, ich bin Sebastian. Aufgrund der Uhrzeit habe ich die Hälfte der Fragen schon wieder vergessen. Aber SCP-Fan seit, also wenn man es zurückdreht, wenn ich mit meinem Papa gegangen bin, bestimmt seit 2004, 5, 6 irgendwie so, regelmäßig im Stadion seit 2009, 2010 und bin Mitglied im Padercast, dem Podcast zum SCP, den es seit 2015 gibt, da bin ich seit 2016 dabei, also beschäftige ich mich schon relativ intensiv jede Woche mit dem Sport, den wir hier so fabrizieren in Paderborn und hoffe, euch ein gutes Bild geben zu können, genauso wie es der Yannick aus dem Millanton auch schon bei uns letzte Woche in der letzten Padercast oder vorletzten Padercast-Episode gemacht hat. Auch da mache ich mal den Querverweis. Aus dem Millanton war auch schon bei uns zu Gast und hat über St. Pauli und Paderborn oder mehr über St. Pauli gesprochen. Da könnt ihr also auch nochmal reinhören, wenn euch das hier noch nicht reicht heute.
Genau. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Bevor wir zum Sportlichen kommen, wie war denn eigentlich eure Padercast-Live-Folge am Freitag? Wir hatten ja auch einen Millanton live zu Beginn der Länderspielpause. Hattet ihr ebenfalls einen Gast?
Genau, wir hatten unsere allererste Live-Folge am vergangenen Freitag. Wir haben es Folge 200 genannt, obwohl wir eigentlich schon bei Folge 333 sind. Lag daran, weil die 200. Folge wegen Corona damals flach gefallen ist. Wir hatten schon alles geplant und dann kam dann eine Pandemie dazwischen. Und deswegen ist die bis heute unbesetzt geblieben, die Folge 200. Und wir haben dann uns gedacht, wen laden wir ein? Und so, also natürlich hättest du jetzt, wäre der naheliegendste Gedanken bei Folge 200 irgendwie nochmal Kwasniok oder irgendeinen berühmten Spieler, Muslia oder so, der gerade gut in Form ist, zu holen. Aber wir haben uns dafür entschieden, so ein bisschen auf die Zukunft des Vereins zu gucken und haben deswegen den Trainer der U21, also unserer zweiten Mannschaft, geholt. Und der ist tatsächlich sehr erfolgreich in die Saison gestartet mit unserer Regionalliga-Mannschaft, die eigentlich gegen den Abstieg spielen sollte und nun aber ziemlich viele Spiele gewinnen konnte, grandiosen Fußball spielt und oben mit dabei ist. Und mit dem haben wir 2 Stunden über das Thema, über seine Karriere gesprochen und dann auch über seine Arbeit und Nachwuchsarbeit im Allgemeinen. Und das war äußerst, äußerst spannend. Also ich kann das unabhängig davon, ob ihr euch für Paderborn interessiert, trotzdem mal empfehlen, denn der Kerl, Dennis Schmidt, hat eine Karriere gemacht, unter anderem mit Bernd Hollerbach, den der eine oder andere vielleicht aus eurem Vorstadtverein dort kennt, wo er ja gescheitert ist. Aber ansonsten hat der Herr Hollerbach in Würzburg und Co. eine grandiose Karriere hingelegt. Vor allem, ich finde es auch sehr spannend, die waren dann zusammen in Belgien und da ging es um japanische Investoren, die irgendwie, also Belgien ist von Investoren irgendwie durchsiebt. war mir gar nicht so bewusst. Gibt es auch die ein oder andere Erzählung von ihm dazu. Also wer sich für Nachwuchsleistungen, also Nachwuchsförderung interessiert mit Augenmaß und vor allem auch für Belgien und so eine Karriere bei Würzburg, die ja auch einen Geldgeber im Hintergrund hatten, der kann sich das gerne mal anhören. Ich denke, ein kritischer Unterton ist zumindest bei mir deutlich geworden. Den werden viele bei euch wahrscheinlich auch haben, aber trotzdem ist es ja mal ganz gut, die Perspektive einzunehmen. So, genug Werbung gemacht für unsere 200. Folge.
Sehr schön. Ich habe noch ein paar Punkte aus Fankreisen, über die ich mal so im Vorwege mit dir sprechen wollte. Erste ist, glaube ich, dass ich das ganz hervorragend finde, dass eure Supporters die Maße des gegnerischen Fanblocks veröffentlicht haben. Damit auch Auswärtskurios und Soundfahnen bestmöglich den Support gestalten können, anzubringen. Da spreche ich mal einen großen Dank aus. Aber apropos
Choreos. Also beim letzten Mal, glaube ich, schon, aber ich nehme das Lob dann, ich bin zwar kein Stellvertreter, aber ich reiche da. Echt? Ich meine, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Oder wir haben beim Döneressen in Paderborn drüber gesprochen. Ich weiß es nicht.
Das kann sein. Das kann sein. Döneressen ist immer ganz weit vorne. Ja. Sagen wir, apropos Choreo. Da gab es auch ein wenig Zwist zwischen Fanszene und Vereinsführung. Also ich meine, da hat die haben die Supporters auch im Mai, glaube ich, sich ein bisschen aufgeregt, weil zwar mit den Choreos geworben wird, aber es dann untersagt worden ist. Wie ist denn da so der aktuelle Stand?
Hintergrund bei dem ganzen Thema war, ich krieg's jetzt, glaube ich, nicht mehr komplett auswendig hin, aber unter anderem deswegen Einsatz von Pyrotechnik oder anderen Vorfällen wurden zeitweise Choreos verboten. Gab dann auch so ein paar Sachen, die da jetzt vorgefallen sind, aus meiner Sicht nicht dramatisch, aber da wurden halt die Regeln sehr streng ausgelegt und es ist dann eben sauer aufgestoßen, als wir verdiente Spieler in den Ruhestand verabschieden wollten. Also Uwe Hünemeyer, ne, wird vielleicht dem einen oder anderen euch auch ein Begriff sein, da war eine Choreo geplant und weil es vorher beim Spiel gegen Bielefeld da ein paar den ein oder anderen Dauereinsatz von Pyrotechnik gab, wurde eben.
Was ja beim Derby auch so ein bisschen normal ist, ne? Muss man ja.
Ja, das ist jetzt Ansichtssache, also ob es ein Derby ist oder nicht, aber auf jeden Fall war das sehr, wurden diese Maßgaben da sehr stark umgesetzt und deswegen war zunächst kein, es gab dann eine Choreo am Ende, man hat sich ja geeinigt, würde ich nicht sagen, aber irgendwie arrangiert. Schade ist es halt, dass auf sämtlichen oder in vielen Fanartikeln die Choreos abgebildet sind und gleichzeitig, also damit geworben wird, wie du eben gesagt hast und dann aber, wenn ein Spieler, der hier in zwei Abschnitten einen herausragenden Teil seiner Karriere verbracht hat und auch mit uns in die Bundesliga aufgestiegen ist und also da zweimal sehr erfolgreich unterwegs war, dass man dem dann nach all den Jahren keinen so richtig würdigen Abschied bereiten kann, hat irgendwo Nachgeschmack. Ja. Mhm.
Wie geht es da jetzt weiter? Ist die Fanszene mit dem Verein wieder im Dialog oder herrscht da bin eher so stillschweigende Duldung?
Bin ich jetzt nicht so weit im Thema drin? Ist jetzt nicht so wie in Kiel, glaube ich, ne, wo es ja um diese um die Werbebannen geht dort oder eben ne, die Zaunfahnen, die nicht platziert werden können, glaube ich. Also extrem jetzt nicht. Aber also ich sag mal, was, um so ein bisschen auf die neueren Vorfälle zu beziehen, was natürlich dann schon wieder blöd aufgestoßen ist, ist die Tatsache, dass es bei dem Spiel in Braunschweig zu einem, wirst du sicherlich auch kommen, oder ich habe die Frage dazu auch schon gesehen, da gab es ja das Problem mit der Polizei am Bahnhof und dass der Verein sich da sehr zurückhaltend positioniert hat und nicht so sehr hinter die Fans gestellt hat. Das ist da auch sauer aufgeschlagen. Also ich würde mal sagen, so richtig optimal ist es nicht. Ich bin aber nicht so tief in den Gesprächen dort drin und das wird auch nicht so sehr in der Öffentlichkeit gekocht, sondern denke ich mal mehr intern in der Fanszene, dass ich da jetzt nicht so viel zu urteilen kann. Genau.
Genau, das Thema Polizeigewalt an Fußballfans wäre jetzt genau das Folgende gewesen, worauf ich jetzt zu sprechen gekommen war. Das war nach dem Auswärtsspiel in Braunschweig gab es einen Vorfall. Ich habe mir die Stellungnahme von den Supporters durchgelesen, aber auch Stellungnahme vom Fanprojekt und die Stellungnahme vom Verein,
die ist ja so neutral gehalten. Das war wirklich
eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Ja.
Also das Erste, was es gab, war ein Artikel, ich glaube, in irgendeiner komischen Zeitung, die ums Überleben kämpft, die dann getitelt hat, Paderborn-Fans gehen auf die Polizei los. Völlig misleading. Und,
ja, wenn aber man es war, sich dann ist die, ja wieder so 1:1 Polizeimeldung abschreiben, ne? So,
ja, genau, ja. Ja, dann kam irgendwann auch vom Verein kam dann ein Statement, also intern hat man schon mitbekommen oder unter Fankreisen, dass das wohl ein bisschen, also sich wohl anders darstellt als in diesem Bericht, und der Verein hat dann im Prinzip er hat einfach neutral geschrieben, dass er gegen jede Form von Gewalt ist, wo du jetzt, kann man jetzt erstmal nichts gegen zu sagen, aber vor dem Hintergrund, wenn man sich die Stellungnahme von den Supporters durchliest und auch vom Fanprojekt in Paderborn, dann wird schon deutlich, dass, also ich war selber nicht dabei, insofern zitiere ich das im Prinzip auch nur, dass halt ein völlig unverhältnismäßiger Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray auf auch Unbeteiligte dort geschehen ist und auch erste Hilfe verwehrt worden ist, also einem stark blutenden Fan. So, und das sind so Sachen, wo es dann halt schade ist, wenn du dann das Gefühl hast, dass der eigene Verein dich da auch nicht so stark unterstützt. Ja, ich weiß nicht, ob es dann in der Zwischenzeit noch neue Dialoge gab, aber der erste Eindruck war da nicht so passend, ne?
Ja, ich hatte sogar noch bei den Supporters gelesen, dass man sich ausdrücklich bei Fans aus Braunschweig bedankt hat, die dann und die auch erste Hilfe geleistet haben und Wasser zum Beispiel für die vom Pfefferspray betroffenen Personen gebracht haben. Wirklich ein leidiges Thema.
Verstehe die Tatsache nicht, keine Fantrennung zu haben, die ja auch auf ein bisschen Pöbeln wahrscheinlich nicht das Kernproblem gewesen ist. Aber wenn man sich das durchliest, dann fragt man sich schon, und jeder, der mal so eine Situation erlebt hat, wo es so einen unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt seitens der Polizei gegeben hat, der weiß, dass man da auch als Beteiligter wahrscheinlich auch erstmal schlechte Karten hat, alleine irgendwas zu bewirken. Deswegen ist bei uns intern dann auch der Aufruf, sich bei Fanprojekt und Co., vor allem Fanprojekt, auch zu melden, ne? Damit man das ein bisschen bündelt, ja.
Genau, das gilt auch für natürlich auch für uns. Wir haben ja vor einem Jahr, fast exakt vor einem Jahr, das Spiel gegen den Verein aus der Vorstadt hatten wir, wo es die Vorfälle von extrem harter Polizeigewalt gegen unsere Fans gab, die bis heute nachhallen und bis heute auch noch nicht abschließend geklärt sind. Wie gesagt, wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, falls euch irgendwann mal sowas seht, wendet euch bitte an, bei uns ist es die Braun-Weiße Hilfe, wendet euch an den Fanladen, sprecht nicht mit der Polizei, ganz wichtig, wendet euch an eure Fanprojekte. Das ist ganz, ganz
interessant ist ja auch, dass unsere szenekundigen Beamten, also die haben jetzt keine Stellungnahme veröffentlicht, aber ich habe da so zwischen den Zeilen stand das da irgendwo, dass auch die versucht haben, die Situation zu beruhigen. Also das finde ich dann immer, also selbst die szenekundigen Beamten haben eine Schilderung, die wohl die Sicht auch der Fanszene und Fans unterstützt geliefert, ne? Also ich finde das immer alles ein bisschen merkwürdig, und für Paderborn, ich meine, ihr habt da leider wahrscheinlich öfter Erfahrungen mit dem Thema gemacht, aber für uns ist das eigentlich, also zumindest ich habe das vielleicht einmal mitbekommen, aber das ist schon 10 Jahre her, bei irgendeinem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Aalen, wo das auch etwas eskaliert ist, aber das war auch nicht so in dem Ausmaß. Also kommt in Paderborn verhältnismäßig selten vor, zumindest in meiner Erinnerung. Ja. Wir haben jetzt auch nicht so den Ruf. Keine Ahnung, was. Aber das soll ja auch nicht vom Ruf abhängen, ne? Also insofern. Keine Ahnung.
Aber dennoch ist es halt einfach, es fällt in den letzten Jahren halt massiv auf. Ich kann euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nur empfehlen, Alexander Bosch auf Twitter oder bei Blue Sky zu folgen. Der forscht dazu und hat auch schon einen Fanladen-Vortrag gehalten, falls ihr den nicht gehört habt. Der haut immer gute Sachen raus. Bitte folgt dem und kann ich nur als Empfehlung geben.
Es gibt übrigens einen Aktionsspieltag gegen St. Pauli. Das wurde dann jetzt relativ kurzfristig von der Fanszene ausgerufen. Und zwar ist das Spiel am Samstag dann der Problematik Polizeigewalt gewidmet. Und da gibt es dann verschiedene Infostände oder Informationen dazu, wahrscheinlich Flyer und so weiter. Und für 10 Euro kann man ein Protestshirt gegen Polizeigewalt erwerben. Ja, das kann man auch auf der Seite der Supporters nachlesen. Ja.
Verlinke ich euch dann nachher noch in die Shownotes. Ebenso wie
wahrscheinlich wird das nur im Heimblock verkauft. Da gehe ich mal stark.
Das glaube ich auch, aber ich finde es trotzdem gut. Kann man ja immer noch darauf hinweisen. Genau. Die Stellungnahme vom Fanprojekt rund um die Vorfälle würde ich euch dann auch in die Shownotes packen. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Melanthon VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Zum 10. Geburtstag des Prototyps hat sich Kehrwieder natürlich was besonders Leckeres einfallen lassen. Neben dem Imperial Black Prototype gesellt sich das Imperial Red mit dem Namen Proto 10. Das Proto 10 ist ein Barley Wine Style Lager mit intensiven Aromen von Maracuja und Toffee. Gönnt euch! Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Proto 10 findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Kommen wir mal zum anderen Thema. Eigentlich was ein bisschen schöneren Thema, nämlich der aktuellen Saison oder bis jetzt mal das erste Drittel der Hinserie, der Serie, sagen wir mal so. So langsam zeigt sich halt der Kern der Mannschaft, was gut funktioniert und was nicht, wer eine Bereicherung ist und wo es noch nachzujustieren gilt. Ihr habt ja zum Ende der Saison oder jetzt zum Anfang der Saison mit Justvan, Schallenberg, Pieringer, Humphreys, vier wirklich starke Spieler, Stammspieler zu verkraften gehabt, so ab den Abgang. Dafür sehr interessant eingekauft, muss ich sagen. Ezequem aus Freiburg, Kinsombi aus Sandhausen, Rohan Dubia vom Nachbar aus der Vorstadt, dann Grimaldi aus Saarbrücken, Torjäger, 75 Tore in, was weiß ich, 278 Spielen oder so. Würde ich gleich auch nochmal drauf zukommen. Und nicht zuletzt Max Kruse. Irgendwie stehen auf einer nicht zu benennenden Seite 13 Neuverpflichtungen. Kompensiert
ist das Transfermarkt.de bei euch
nicht? War es nicht. Nee, das war nicht. Das ist Axel Springer Konzern, lassen wir mal hier raus. Okay.
Kompensiert das denn? Aber Transfermarkt.de gehört nicht zum Axel Springer Verlag, oder? Das wäre mir jetzt neu,
doch.
Oder?
Doch.
Doch, echt? Was? Ja. Ach, das ist ja krass. Guck mal, habe ich wieder was gelernt heute. Also das muss ich die ja auch boykottieren. Was ist denn die Alternative zu Transfermarkt.de? Tatsächlich hier. Zollstraße 5a Hamburg.
Weiß ich nicht. Manche Leute nutzen Fußballdaten.de. Das finde ich aber auch so halb gar. Ist auch nicht so wirklich gut. Alternativen, weiß ich nicht.
Krass, wie hast du
gelernt? Aber hier, Lernen mit Kasche, ne? Ist auch schön.
Genau.
Jetzt kommen wir mal zur Frage zurück. Kompensieren die Verpflichtungen den Verlust der Leistungsträger? Und was oder und? Zweite Frage: Fügen die Neuerwerbungen eine neue Note in eurem Spiel hinzu?
Ja, ich finde es krass, wie jeder, du hast Max Kruse jetzt nicht als ersten erwähnt, aber Max Kruse ist irgendwie so das Thema, was irgendwie jeden so interessiert. Kommen wir noch zu, ja, können wir auch zu Recht erstmal weglassen, jetzt nicht, weil er irgendwie schlecht spielt oder so, sondern weil er einfach nicht so viel Einsatzzeit hatte. Also was heißt kompensieren? Ich würde sagen, unser Spiel hat sich verändert. Wir spielen deutlich mehr Ballbesitzfußball, das heißt, nicht mehr so dieses Hurra nach vorne. Ich würde sagen, das haben wir im letzten Jahr auch schon nicht immer getan, aber dieses Jahr noch deutlich mehr. Und das hat uns zu Beginn der Saison extrem, nicht unbedingt Probleme bereitet, aber du hast gemerkt, dass die Mannschaft noch nicht so zusammen funktioniert hat, ne? Also echt viele Abstimmungsschwierigkeiten, Bälle, die ins Leere gegangen sind, hängende Köpfe auch dann teilweise irgendwie. Also wir sind nicht gut mit einer roten Karte nach 5 Minuten und 5-0 in Fürth auswärts nicht gut in die Saison gekommen. Und auch danach hat es ein bisschen gestockt. Ich will aber mal das Positive, weil du ja speziell die Spieler angesprochen hast, hervorheben. Es haben dann tatsächlich die Spieler vor allem überzeugt, wo man am Anfang nicht dachte, dass das die Leistungsträger werden. Also zum Beispiel ein Mattes Hansen, den wir aus der U19 von Schalke geholt haben, der seit dem DFB-Pokalspiel gegen Cottbus eigentlich jedes Spiel, soweit ich weiß, durchgespielt hat, nicht unbedingt. Der, ich glaube, 19, der könnte U21 spielen oder war gerade Kapitän der Schalker U19 und spielt jetzt zweite Liga. Also hat dann mal eben so ein paar oder ja, bisschen was übersprungen an Ligen und hat sich sofort akklimatisiert. Klar, hat Fehler gemacht, so ein paar, aber ey, für das Alter unfassbar gut. Also ich bin fest davon überzeugt, das ist genau das, was unseren Verein auszeichnet. Der wird sicherlich den Verein irgendwann in naher Zukunft verlassen, aber der wird dem Verein Umsatz, also ne, Transfererlöse bringen und man hat wunderbar einen Spieler entwickelt, der halt gerade aus der U19 Bundesliga kommt und dann in der zweiten Liga Fuß fassen wird, ist zumindest meine Prognose. Also das ist zum Beispiel sehr bemerkenswert. Oder ein Ansa, der bei uns eigentlich in der U21 Stammspieler war, hervorragend in der U21 gestartet ist und jetzt auch in die Startelf gerückt ist, gegen Braunschweig und in Magdeburg auch schon gespielt hat. Also das sind so, damit hast du jetzt vor der Saison nicht gerechnet, das war auch nicht unbedingt, also wahrscheinlich auch nicht einkalkuliert, das ist einfach passiert und das finde ich, ist die DNA von unserem Verein, ne? Dass man das mit der guten Nachwuchsleistung hinkriegt. Ne?
Das hat ja, das hattest du ja auch im letzten Jahr auch, als die Verpflichtung von Benjamin Weber war damals ja noch relativ frisch. Da hattest du das ja auch nochmal mit dem Konzept, junge, entwicklungsfähige Spieler und Talente zu holen, die weiterzuführen und dann quasi so eine Ausbildung, so die Rolle des Ausbildungsvereins zu übernehmen. Aber da kommt ja so eine Verpflichtung von Kinzombi, Grimaldi und Kruse. Das sind ja schon. Und Kinzombi ist ja auch noch, ist auch nicht der Jüngste. So, ne? Das sind ja auch noch, der ist ja auch schon 29 oder 30. Das sind ja jetzt gestandene Spieler, die jetzt, das Entwicklungspotenzial ist jetzt nicht mehr so hoch. Ne? Sagen wir mal so.
Ne? Das ist. Ja.
Ja, also, das mal positiv zu formulieren.
So, also, wie ist du hast es denn noch da? Bilbia aus Hamburg vergessen, der ist zwar jetzt
nicht Ach, stimmt, Bilbia habe ich vergessen.
Ja, was heißt, ich glaube, du hast ihn eben genannt, aber der kommt ja aus dem euren Vorstadtverein. Das ist für uns natürlich, ich weiß gar nicht, der ist 23 erst, der ist jetzt nicht alt und gestanden, aber es ist für uns auch nicht besonders typisch vom Nachbarverein bei euch Spieler zu verpflichten, die also ne, das ist normalerweise andersrum. Normalerweise geht ein Schallenberg nach Schalke oder geht ein Schonlau nach zum entsprechenden Verein. Das ist eigentlich der eigentliche Weg. Und ein Spieler, der extrem talentiert ist, richtig gut, groß, durchsetzungsstark, auch spielstark, dass man den aus besagten Verein nach Paderborn holt und auch einen Maximilian Rohr, den man auch von dort nach Paderborn holt. Das gelingt nicht immer. Liegt vor allem an Lukas Kwasniok und auch, also da gibt es immer wieder, wenn man da so ein bisschen nachbohrt, so Verwebungen, die Verbindung, also wir haben einen Podcast mit Maxi Rohr gemacht, wo der schon geschildert hat, dass er in Jena schon mit Kwasniok gearbeitet hat und als Kwasniok sich dann gemeldet hat oder der Verein, war das denn ein ausschlaggebender Punkt, warum er zu Paderborn gekommen ist. Das ist jetzt, sage ich mal, ein bisschen neu. Das war nicht so das Typische, ne, dass wir Vereine aus diesen Sphären zu uns ziehen. Und ich gebe dir recht, tatsächlich sind auch, also ein Kruse hätte man gedacht, wird ein Leistungsträger, spielt bisher kaum eine Rolle. Kinzombi hat sehr viel gespielt zu Saisonbeginn, jetzt spielt er eine kleinere Rolle. Grimaldi war eigentlich auch mein erster Gedanke, also klar, verdienter Spieler aus der dritten Liga, aber ist das jetzt das Richtige für uns? Ist seit jetzt 2-3 Spieltagen zwangsweise auch aufgrund von Verletzungen viel auf dem Feld und macht einen bockstarken Job. Also mentalitätsmäßig kämpft, körperlich stark, habe ich auch nicht so eingeschätzt. Also es ist unterschiedlich, wie man das sieht, wie sich das Ganze so entwickelt. Und wir haben leider extrem viel Verletzungspech im Sturm. Also Leipertz verletzt, Bilbia lange nicht dabei gewesen. Conte hat im Moment eher so, was den Abschluss angeht, Pech am Fuß. Also das heißt, da ist jetzt erst seit 2-3 Spieltagen so eine aktuell laufende Grundformation klar. Und der eine ist besser eingeschlagen als der andere Neuzugang. Also es ist durchwachsen. Ne?
Okay. Jetzt die obligatorische Frage zu Tim Kruse, zu Max Kruse, so ein Quatsch.
Ja.
Zu Max Kruse. Und da nehme ich die Frage von Freddy Gonzalez von Twitter mal auf. Wie gerne sieht man als SCP-Fan die Insta-Stories von Max Kruse? Aktuell seine Reise nach Istanbul. So als neutrale Person findet er teilweise naive Offenheit sehr unterhaltsam. Als Fan würde ich verrückt werden und sagen, geh mal trainieren und werd schnell wieder fit.
Also wir haben vor der Saison einen ganzen Podcast zu Max Kruse aufgenommen. Ich versuche mal so die Sachen, die bis heute hängen geblieben sind, mit aufzuzählen. Gut ist, also was ich gut finde, ist, wir haben in den letzten Jahren oder vor allem in der letzten Saison, wo wir einen X-Goals-Wert von, ich glaube, den besten in der Liga hatten und irgendwie aber am Ende nicht mit Platz 6 nicht da gelandet sind, wo wir eigentlich hätten sein müssen. Also wir haben, wir waren einfach nicht gewitzt genug, nicht schlau genug und haben echt viel liegen lassen. Und durch erfahrene Spieler wie einen absolut abgewichsten Max Kruse, auch vielleicht ein Grimaldi oder ein Kinsombi, versucht man natürlich auch Erfahrung in die Mannschaft zu bringen und dass man auch ja einfach unaufgeregter und souveräner knappe Spiele gewinnt und so. Das ist, denke ich mal, so die Idee dahinter gewesen, das so zu mixen. Und man sieht jedes Mal, wenn Max Kruse am Ball ist, sehe das Spiel gegen Braunschweig, wo er reingekommen ist, wie er einfach dann in der, keine Ahnung, 95. Minute dem, ich glaube, Ivanov war es von, oder wer war es denn von, ich weiß es nicht mehr, wer es war von Braunschweig, aber dem Verteidiger den Ball abluchst und das 3-1, das Entscheidende, vorbereitet oder wie er einen Krause von Braunschweig so provoziert, dass der trotz Rückstand irgendwie noch also richtig viel Zeit verliert. Du merkst einfach auch spielerisch die Pässe, die er spielt, dass der echt Hammerqualität hat, die unser Kader sonst in der Breite eigentlich nicht hat. Ich habe letztes Mal gesagt, er ist zu intelligent für unser Spiel. Das meinte ich aber gar nicht abwertend, sondern ich meine einfach, du siehst, dass er drei Schritte weiter denkt und Pässe spielt, wo die anderen manchmal nicht mit gerechnet haben. Da brauchst du einfach viel Spielpraxis, die hat er bisher nicht gehabt, damit das zusammenwächst. Also das ist erstmal positiv. Alles andere drumherum, klar, wir hatten mal einen Effenberg hier, also Trainerposition und Spielerposition kannst du nicht vergleichen, aber trotzdem gebe ich diesem Vergleich, also ich halte von dem Vergleich nichts, außer wo ich dann recht gebe, ist, natürlich zieht das mediale Aufmerksamkeit auf sich, die Paderborn sonst nicht gewohnt ist und die im Negativfall, wenn es wie zu Beginn der Saison schlecht läuft, in jeder Titelzeile Kruse-Verein verliert schon wieder oder Kruse-Verein in der Krise, die mir natürlich auf den Sack geht, so eine Berichterstattung, vor allem wenn Max Kruse überhaupt nicht gespielt hat, aber ich kann es mittlerweile ganz gut ignorieren. Wer wo seine Nase operieren lässt, ist mir eigentlich egal. Und ob er eine Waschmaschine bedienen kann oder nicht, ist mir auch egal. Finde ich auch unterhaltsam. Ich finde es auch cool, dass er ab und zu mal so Paderborner Lokalitäten, die er anscheinend gut findet, postet, wo ich sage, ja, also ist eine coole Stadt hier. Insofern kriegt die Stadt auch so ein bisschen Reichweite dadurch. Aber ansonsten, er ist jetzt nicht der wichtigste Spieler bei uns, deswegen, es geht auch ohne ihn, oder er ist jetzt nicht so, Muslia finde ich da schlimmer, wenn der fehlen würde, deswegen, ja, soll er machen. Ich bin froh, wenn er in dem ein oder anderen Spiel mit seiner Erfahrung helfen kann, ansonsten soll er machen, was er will, gibt da wenig finanzielles Risiko, keine Ablöse gezahlt, Vertrag ein Jahr, also insofern alles gut, wenn es nicht passt, dann passt es nicht, aber ich bin da eher positiv gestimmt jetzt. Aktuell.
Okay. Kommen wir mal zu dem Vergleich mit dem letzten Jahr. Letztes Jahr wart ihr die beste Offensive der Liga. Ja, hattet eine der besten Offensiven in der Liga. Dieses Jahr ist es nicht so. Ihr habt die zweitwenigsten Torschüsse. Ihr wart letztes Jahr noch Zweiter in der Kategorie. Ne, und wir sind jetzt beim 10. Spieltag angelangt. Ballbesitz gibt es auch gravierende Unterschiede. Ihr wart letztes Jahr tatsächlich mehr Ballbesitz als dieses Jahr. Also das sind 7% mehr. Und da ist die Frage, in der letzten Padercast-volle Folge, wo Jannik ja zu Gast war, habt ihr lange über Grimaldi gesprochen, du jetzt gerade eben auch. So, und ihr habt auch erwähnt, dass euch so ein Spieler letztes Jahr gefehlt hat. Meint ihr damit, dass ihr jetzt vermehrt eher, du sagtest eben, ihr spielt mehr Ballbesitz, aber wenn du diesen Art Spieler hast, ne, der ist mit 90 Kilo auf 1,88, das ist schon eine Kante, so ein hünenhafter Spieler, ne, also von Hünen und Hünemeier auf hünenhaft, ist er dann so der Wandspieler, der quasi angespielt wird, sich prallen lässt, die Leute mitzieht, Musiala ihn immer wieder auf den zweiten Ball geht, oder wie funktioniert euer Spiel mit ihm, mit dieser Physis von ihm?
Ja, also jetzt überlege ich gerade, wo fange ich an? Also mit ihm in den letzten Spielen hat das ganz gut funktioniert, weil er eben, wie du gerade beschrieben hast, die Bälle gut festmachen kann und ist jetzt sicherlich nicht der filigranste Spieler, aber ist schon sehr stark am Ball abschirmen und körperlich stark. Und das war anscheinend so ein Schlüssel in den letzten Spielen, warum es dann auch besser lief. ich würde nach 2-3 Spielen mit ihm jetzt noch nicht sagen, dass das der irgendwie unser absoluter Zielspieler ist, weil eben auch Robert Leipertz und Philipp Bilbia verletzt waren und gefehlt haben. Also insofern kann sich das gegen euch schon wieder drehen. Keine Ahnung, wer da auf dem Platz steht. Für den Moment war Grimaldi da echt wichtig, weil du halt vorher mit Conte vorne zwar diesen schnellen Spieler hattest, der aber als alleiniger Zielspieler zweimal im Spiel funktioniert, indem er frei vom Tor steht und im Moment die Dinger leider nicht macht. Das war so ein bisschen ideenlos, und ideenlos beschreibt es so ein bisschen, was so zu Beginn der Saison unser Problem war. Wir haben viel Ballbesitz gehabt, auch wenn es weniger ist als letztes Jahr. Aber ich drück's mal so aus, viel Ballbesitz, aus dem nichts passiert ist. Also viel ganz langsam den Ball hinten rumgeschoben. Ich würde mal sagen, auch eine gewisse Angst gehabt, wenig Risiko gegangen. Und das hat zu Beginn der Saison auch dazu geführt, dass gegen Osnabrück am, ich glaube, 2. Spieltag oder so Pfiffe im Stadion laut wurden, was sehr untypisch ist, lag an einer völlig verschobenen Erwartungshaltung von den Fans, die in den letzten Jahren einfach verwöhnt worden sind, aber auch daran, dass halt der Verein oder die Mannschaft schon ein anderes Gesicht zeigt als letztes Jahr. Etwas unaufgeregter, ruhiger, wenig Risiko. Wir waren in den Testspielen sehr effizient, also wir haben aus wenigen Chancen viel gemacht, letztes Jahr aus vielen Chancen wenig oder zu wenig in Summe, wenn man jetzt darüber spricht, was möglich gewesen wäre. Ja, es ist so ein bisschen auch Rätselraten gewesen, woran es jetzt am Anfang der Saison gelegen hat, aber letztendlich ein Justwan und ein Schallenberg und ein Pieringer, die gehen halt nicht umsonst in die Bundesliga oder zu Schalke. Da ist halt ein 19-jähriger Mathis Hansen oder ein Kai Klefisch oder ein Sebastian Klaas oder eben ein Grimaldi und ein Platte, der häufig verletzt ist, ein Leipertz, das ist so auf kurze Sicht nicht direkt zu kompensieren, sondern das muss sich erst entwickeln, ne?
Ja. Okay. Dann kommen wir mal zu einer Frage von
Sven. Übrigens eine Anmerkung noch dazu. Wir haben eigentlich so die Maßgabe gehabt, gegen Mannschaften, wo wir spielerisch und individuell stärker sind, das Spiel zu bestimmen. Und gegen Vereine, und so wird diese Statistik mit dem Ballbesitz zustande kommen, gegen Magdeburg oder Schalke, wo wir für den Moment, oder wo eine andere Taktik mehr Sinn macht oder man individuell etwas schwächer ist, dass man da dann mehr über das schnelle Spiel kommt und auch mal kontert. Gegen Schalke hat das hervorragend funktioniert. Das habe ich zumindest geglaubt, weil Marco mir das immer erzählt hat. Der kennt sich ein bisschen mehr mit Taktik aus oder achtet da mehr drauf bei uns. Bis wir die zweite Halbzeit gegen Braunschweig gespielt haben, nachdem wir in der ersten eigentlich völlig überlegen waren und uns in der zweiten Hälfte gegen Braunschweig nur noch reingestellt haben, die spielerisch sicherlich nicht stärker sind als wir. Also so gut das auch jetzt im Moment läuft, die zweite Halbzeit gegen Braunschweig war im Negativen doch schon, war schon nicht gut. Also das heißt, auch wenn wir gerade ein bisschen was gewonnen haben und man meint, was zu erkennen, du hast immer wieder 20, 30 Minuten drin, wo du dir nicht erklären kannst, warum die Mannschaft von einer Minute auf die andere eigentlich das Spielen komplett verlernt hat. Ja, wollte ich noch anmerken.
Ja, das zeigt auch eure Gegentrefferquote.
Ja gut, da musst du mit 5-0 am ersten Spieltag haut dann natürlich ordentlich rein. wenn du das rausrechnest, dann sieht es mit 10 Gegentoren gar nicht mal so schlecht aus.
Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Ja. Aber trotzdem waren es 5 Gegentreffer. So, Gegentreffer sind Gegentreffer. Ne?
Weil ihr nur 6 habt, klar. Aber Holstein Kiel hat auch 15 Stück und nur ein Tor mehr geschossen als wir und hat aber 2 Punkte mehr. Gut, okay. Ne? Am Endeffekt, das ist das Geile an dieser Liga. Das kann sich ja alles so schnell drehen. Habt ihr letztes Jahr ja in der Rückrunde gesehen. Also wir können ja auch erst in der Rückrunde anfangen zu spielen und holen trotzdem noch euren Vorstadtverein auf.
Ja, das ist das Wichtige. Lass dir vorstellen, vor allem mal schön in der Liga. Da kommen wir jetzt auch schon zur Frage von Sir Henry auf Twitter. Was ist denn das Saisonziel des SC Paderborn?
Sag mal. Offiziell immer besser als letztes Jahr. So die Maßgabe, es wäre jetzt besser als Platz 6. Ehrlich gesagt, nach dem Saisonstart habe ich gesagt, irgendwo zwischen 12 und 9. Würde ich das so einschätzen im Moment vom Potenzial. Jetzt sind wir auf einem ganz guten Weg, aber ein offizielles Saisonziel, Aufstieg gibt es nicht. Wird immer so in den Mund gelegt und der ein oder andere Verantwortliche lässt sich mal auch hinreißen und sagen, mal ein positiver Ausrutscher nach oben. Kann schon passieren, aber ich glaube, nach dem Saisonstart haben erstmal alle jetzt gesagt, okay, das Wichtigste ist, Stabilität reinzukriegen, nicht den Weg zu gehen, den Schalke gerade einschlägt oder zwischenzeitlich die Hertha. Also insofern alles gut. Ich glaube, wir sind auf einem soliden Weg und können uns hoffentlich da, wo wir jetzt gerade stehen, festigen. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Und dann in der Rückrunde mal gucken, was geht.
Okay. So eine ähnliche Frage kam auch vom User 1 Verkehrsunfall auf Blue Sky. Könnt ihr mir übrigens auch folgen. blutgrätsche.bsky.social. Die ist ein bisschen generellerer Natur. Wo sieht der SC Paderborn an sich? Also wo ordnet er sich ein? Weil in den letzten 10 Jahren zweimal aufgestiegen, wieder runtergekommen. Wo sieht sich der SC Paderborn?
07. Also der Verein sieht sich in den, ich glaube, Top 30 oder Top, ja, ich glaube, Top 30 war es, ne? Top 30 der in Deutschland. Okay. Das schließt also mal so, also Platz 12, 13 irgendwo, ne? So um den Dreh. Zweite Liga ist das ist schon das Minimum, was man erreichen will. Also es ist schon seit Jahren so die Maßgabe. Genau. Also für uns ist erstmal wichtig, dass es nach unten nicht geht. Das wäre für den Verein schwierig, wie für viele andere Vereine auch. Siehe, nicht so weit weg, 30 Kilometer hat man es, wenn man in Bielefeld wohnt, nach Paderborn, um guten Fußball zu sehen. Aber ne, in Bielefeld, ne, da sieht man, wie das ruckzuck gehen kann. Also das ist für uns wichtig, dass es dazu nicht kommt. Ja, wir auch. Also insofern, ne, kennt man, aber das sollte nicht passieren. Und ja, natürlich letzte Saison, ich bin fest davon überzeugt, in der letzten Saison hätten wir mit wenig mehr Aufwand und ein bisschen mehr, ja, vielleicht nicht unbedingt Glück, aber Verstand oder Erfahrung durchaus ohne Probleme aufsteigen können. Das wäre locker drin gewesen, wenn man sieht, dass es am Ende Heidenheim gepackt hat, jetzt ohne das despektierlich zu meinen, aber die haben halt abgewichst viele Spiele 1-0 gewonnen und so sehe ich, also hätten wir schaffen können, haben wir nicht geschafft, zu Recht nicht geschafft, fehlt die Erfahrung und jetzt dieses Jahr ist ein völlig neues Jahr, muss man gucken. Also ich sehe uns schon alles so bis Platz 12, 13 in der zweiten Liga ist so der Rahmen und wenn es nach oben hingeht, ist toll, aber ich wäre jetzt vermessen zu sprechen, dass wir unter die Top 6 in der Bundesliga gehören, so wie das manche andere bei Vereinen machen, die in der zweiten Liga spielen.
Okay, so, jetzt fortgeschrittene Stunde, lass uns mal zum Spieltag kommen. Ihr hattet ja während der Saison ein wenig die Seuche. Sind jetzt nach der Länderspielpause wieder alle fit geworden oder wer fällt bei euch aus? Und wer wird spielen?
Das ist die schwierigste Frage. Also ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, also ich glaube, Leipertz und Bilbia, ob die beide wieder fit sind. Wenn, dann würde ich schätzen, dass auch einer von denen spielt. Das erfährt man meistens erst auf der PK vor dem Spiel, also wahrscheinlich morgen oder ja, morgen wahrscheinlich. Also, wo ich mir sicher bin, ist, dass Yannick Huth im Tor steht und wahrscheinlich Marcel Hoffmeier spielt. Selbst bei der Verteidigung wird es schon schwierig, ob jetzt Muslio spielt. Gut, der hat gerade einige Länderspiele absolviert. Oder ein Tobi Müller, der zuletzt wieder in den Fokus gerückt ist. Also selbst da ist es nicht so ganz klar, wer da spielt. Oder ein Jannis Heuer mal wieder. Im Mittelfeld bin ich mir ziemlich sicher, dass Mathis Hansen spielen wird. Habe ich ja eben schon erwähnt. Wahrscheinlich auch ein Kai Kleefisch. Ansonsten, mal gucken, Marco Schuster ist jetzt wieder mehr in den Fokus gerückt. Sebastian Klaas eigentlich auch zu Saisonbeginn, also muss man mal schauen. Und wie gesagt, vorne kann von Conte, Philipp Bilbia, Elias Ansa, Grimaldi, Kruse, Platte, kann eigentlich, oder Leipertz eben, kann eigentlich jeder agieren. Das ist, ja, wenn nicht gerade einer verletzt ist, was der häufigste Grund wäre. Ja, muss man einfach sagen.
Okay, dann würde ich noch eine letzte Frage stellen. Was macht dich zuversichtlich, dass ihr gegen uns gewinnt?
Am zuversichtlichsten macht mich die Tatsache, dass ich glaube, dass also wir sicherlich nicht die formstärkere und auch nicht die Mannschaft, mit dem mehr Selbstvertrauen sind und auch nicht die spielstärkere Mannschaft. Ich glaube, da seid ihr wesentlich eingespielter und habt da in euren Offensivreihen eine Eggestein, glaube ich, ein, ne? So, zum Beispiel. Oder, also ihr habt da im Moment echt Granaten vorne drin. Ich glaube, da können sehr viele Leute treffen. Trotzdem macht mich auch optimistisch, dass es Lukas Kwasniok ganz gut schafft, sich auf den Gegner einzustellen und euch zu überraschen. Ne? Das haben wir jetzt in vielen Spielen geschafft, auch gegen Schalke. Gut, das war jetzt auch nicht so schwierig in der aktuellen Verfassung, aber Auch gegen Magdeburg vor allem hat das eigentlich gut funktioniert, gerade in der ersten Hälfte. Also ich glaube, dass wir euch in der ersten Hälfte echt Probleme machen werden, weil es da irgendwas geben wird, womit ihr nicht rechnet. Okay. Bin mir ziemlich sicher. Das wird, wahrscheinlich ist aber so, dass wir dann irgendwann 20 Minuten in ein Loch fallen und das Spiel dann unentschieden endet. Das wäre, da würde ich auch, ich mache mich da mal unbeliebt mit, aber ein Unentschieden würde ich sofort nehmen. Das wäre auch wie so ein kleiner Sieg. Also von daher,
ja. Unentschieden tippst du. Okay. Ja. Ich tippe auf ein 1-2 für uns, ja. Weil wir einfach einen Lauf haben und wir dieses Jahr dran sind, oben mitzuspielen und oben bleiben wollen. Ja, ich würde mal sagen, viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Ich wünsche allen Auswärtsfahrern eine gute Anfahrt und wir sehen uns im Stadion. Sebastian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte in diesem Podcast gehören dir. Bitteschön.
Ach, ja. Nee, danke vor allem dir, dass wir um die Uhrzeit, Viertel vor 10 noch unter der Woche einen Podcast aufnehmen konnten, weil es bei mir anders nicht geklappt hat. Also dafür, es tut mir echt leid. Und also würde ich das mal mit einem, ich weiß nicht, was drückt man denn auf Blue Sky? Auch einen Daumen hoch oder so? Oder?
Ja, ich glaube, ein Stern, oder? Ne?
Ein Stern?
Ein Herz, ja, ein Herz. Ja, ich müsste jetzt auch nochmal gucken. Ich bin da auch noch nicht so also, lange.
Ganz, wir drücken das alle für den Kaschel, dass das so geklappt hat, ist nicht selbstverständlich und ja, sorry dafür, aber danke für die Einladung.
Sehr gerne. Okay, dann tschüss.
Ja, bis dann. Ciao.